Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen wird nun wieder gefragt, was ist nur los im Osten? Die Schriftstellerin Ines Geipel beschäftigt sich immer wieder damit. 1960 in Dresden geboren, ist es auch ihre persönliche Geschichte, die eigene Erfahrung und die Erfahrung mit ihrer Familie. Ihr Vater spionierte jahrelang für die DDR-Staatssicherheit im Westen Deutschlands. Ihre beiden Großväter waren bei der SS. Sie wagt den Blick ins Innere, in die kritische Auseinandersetzung mit den beiden deutschen Diktaturen und hat mehrere Bücher dazu geschrieben. Die aktuellen Verwerfungen nimmt ihr neues Buch in den Blick. Fabeland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück heißt es. Und darüber sprechen wir. Wo ist das Glück und die Euphorie hin nach dem Mauerfall? Woher kommt der Zorn heute? Willkommen, Ines Geipel.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Ebert.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Heute mit Jana Ebert. Sie gehörten Anfang der 80er Jahre zur Leichtathletik-Nationalmannschaft der DDR, studierten dann in Jena Germanistik. Im Sommer 89 flohen sie über Ungarn in die BRD und studierten in Darmstadt Philosophie und Soziologie. Sie kennen also Ost wie West. Wie nehmen Sie denn den aktuellen Zustand des Landes wahr? Mehr Zorn als Glück?
Ja, die Zornaufladung ist schon erstaunlich, zumal jetzt nach den beiden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Wir sind alle nach den Wahlen geschockt, irritiert. Die Politiker suchen, aber auch die Gesellschaft sucht, egal ob in Ost und in West. Es ist auf alle Fälle eine Zäsur, eine starke, eine harte Zäsur. Allerdings auch eine Zäsur mit Ansage, meine ich. Und jetzt geht es natürlich um einen Blick auch nach vorn. Was ist in dieser ganzen Entzündlichkeit denn überhaupt möglich miteinander? Das betrifft ja jetzt nicht nur die neuen Landtage, die zusammenzusetzen sind, sondern auch, wie werden sich Ost und West miteinander neu sortieren?
Sie sagen, man sucht nach Wegen. Sie suchen in Ihrem Buch ja auch nach den Ursachen dafür und gehen in Ihrem Buch zurück zum Anfang, nähern sich dem Thema sehr persönlich, also Ihrer Flucht 89 über Ungarn in die BRD. Sie erleben den Mauerfall dann in Darmstadt in einer Weinstube, wo Sie kellnern. War da Euphorie?
Ja, natürlich. Nach dieser Fluchtgeschichte, die geglückt ist, zu starten mit nichts, das schreibe ich ja auch, und mit nichts zu starten ist immer auch eine große Verheißung. Also du weißt natürlich gar nicht, du kannst nicht zurück. Und was das nach vorn bringen wird, ist sehr im Nebel. Aber ich habe das als ein sehr befreiendes Moment, Lebensmoment, also ein sehr entscheidendes Lebensmoment auch empfunden.
Als die Flucht geglückt ist, aber ja. Der Mauerfall dann, wie haben Sie den wahrgenommen?
Ja, das natürlich auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich sehr oft danach gefragt wurde, ja, jetzt kommen ja die Ostdeutschen in den Westen und Sie haben gerade die Flucht geschafft. Passt Ihnen das überhaupt? Ja, natürlich. Ja, also ich war sehr, sehr froh. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass das ist ein bisschen biografisch, dass der Bruch in den Freundschaften dadurch nicht so lang war. Ja? Es war ja praktisch ein Vierteljahr vorher und ich anknüpfen konnte auch.
Aber Sie sind ja dann in Darmstadt geblieben. Mhm. Sie sind also nicht zu Ihren Freunden zurückgekehrt. Und Sie haben geschrieben, Sie fühlten sich auf der Geraden, dieses Bild aus Ihrer Zeit als erfolgreiche Sprinterin, das Gefühl des Angekommenseins. Wie kam das?
Ich habe mich fremd gefühlt und trotzdem richtig. Ich habe diese Fremdheit als richtig empfunden. Und das ist auch heute so in diesem sehr mulmigen politischen Gefühl, bin ich gern im Zug oder im Flugzeug. Also ich glaube, das hat dann auch mit dieser Sehnsucht nach Distanz zu tun. Also die Dinge auch von außen anzuschauen, das ist ja die Migrationsgeschichte oder die Fluchtgeschichte der Ostdeutschen, dass die Mauer fiel 89 und 4 Millionen Ostdeutsche sich das ja von außen angeschaut haben. Das beschreibe ich ja auch im Buch. Es gibt ja ein langes Migrations- oder innerdeutsches Fluchtkapitel, wo ich eben auch die Frage stelle, ja, es ist doch eigentlich ein Kapital. Ja? Also dieses Gegangensein, gegangen worden sein, zum Teil, ja, politisch oft.
Also Sie sehen das positiv oder ist das nicht Teil dieser Spaltung womöglich?
Nein, also ich empfinde es immer, also dieses sich mal gelöst zu haben, sich entschieden, also als Person auch entschieden zu haben, ich gehe raus, ich löse sozusagen auch die familiären Fesseln, die Herkunftsfesseln. Das muss jeder für sich entscheiden. Da gibt es ja kein Diktat. Aber für mich, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. Das war eher so ein seismografisches Gefühl, aber schon, dass hier gibt es sehr viel Schweigen, hier gibt es sehr viel Binnendruck, auch in der Familie. Ich musste raus.
Aus Ihrer Familie? Und Sie
ja, aber auch aus dem Land. Also das sind ja die Bücher, dass ich das immer ein bisschen übereinander lege, dass Sie sagen es ja sozusagen den Binnenkosmos, das eigene Leben und das lese ich eigentlich immer ein Stück weit auch stellvertretend und von daher stellvertretend, wenn ich mir heute das politische Klima anschaue, hat sich natürlich nach dem Buch Umkämpfte Zone vor 5 Jahren, die Frage konzentriert sich ja immer dort, wo es enorme Belastungen gibt. Dieses doppelte Schweigen, diese Vermauerung, die ja praktisch immer auch ein Thema in meinen Büchern sind, sind natürlich besonders hart zu durchstoßen, wenn es so belastete Geschichten gibt.
Und die Belastung kommt ja daher, Ihre Familie hat, also Ihre Großväter waren beide bei der SS, das wurde nicht thematisiert. Ihr Vater hat für die Staatssicherheit im Westen spioniert, war jahrelang dort unterwegs. Ihre Mutter wusste davon, aber Sie haben es tatsächlich erst 14 Jahre nach dem Mauerfall erfahren und nicht von Ihren Eltern, sondern im Lesen Ihrer Stasi-Akte.
Ja, genau. Und auch im Lesen der Akte des Vaters. Und das ist doch unser Thema. Das ist das Thema des Ostens, sozusagen einen Ort zu finden für die persönliche, aber auch die historische, politische Geschichte. Und ich glaube, da sind wir eben immer noch sehr unterwegs damit. Das ist, glaube ich, im Moment so ein Zustand auch, muss ja vorsichtig sein, aber der politischen Verirrung, ja, also und das hat, würde ich dabei bleiben, sehr viel mit der Erfahrungswucht der langen Diktaturgeschichte. Ich lese es ja immer im Sinne einer Doppeldiktatur, also der 56 Jahre Diktaturgeschichte im Osten und das hat eine lange Ausatmungszeit und wird auch immer ausgestoppt, wird ja politisch instrumentalisiert. Ja, das haben wir erlebt spätestens seit 2015 und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, an dem wir sind.
Sie schreiben in Ihrem Buch, die Welt war offen, aber etwas schien sich nach innen zu verschieben. Was meinen Sie genau damit? Was hat sich verschoben?
Ja, das ging sehr, sehr schnell. Also in den Begegnungen, es fing auch an mit den ersten Büchern, dann 96, aber in diesen 90er Jahren war schon sehr schnell klar, also wir sind in dieser Erlösungsgeschichte, in der Freude, in dem Jubel. Und in diesem Jubel arbeitete schon praktisch unter der Euphorie was wir dann ja in über 30 Jahren auch angeschaut, bearbeitet oder eben nicht angeschaut haben. Ich würde ja sagen, es ist das Unbewusste, ja, das Unbewusste der Gesellschaft, was sich sozusagen schon zeigte. Und es zeigte sich in den Geschichten der Freunde, des Publikums mit den ersten Büchern, ja, also dass Frauen zu mir kamen. Da waren die Männer, ich sage es jetzt mal symbolisch, politische Diktaturen und auf einmal waren sie private. Also die Gewalt ging in die Familien zurück. Also und das hat natürlich auch mit Verlustgeschichten zu tun oder mit Karrierebrüchen. Und das war ja doch, also mit 89 ein fundamentaler Umbruch. Jeder Ostdeutsche musste sich neu aufstellen. Ja? Und da geschah vieles im Äußeren und mit dem Inneren haben wir immer noch sehr zu tun.
Ihr Buch ist ja besonders eindrücklich, wenn Sie von Ihrer eigenen Geschichte berichten, eben dieser Geschichte Ihres Vaters, der jahrelang nicht da war, weil er als Spion für die Staatssicherheit im Westen unterwegs war. Als er zurückkam, mit Gewalt gegen Sie und Ihren Bruder reagierte, Was lesen Sie daraus? Warum erzählen Sie auch diese schmerzhaften Geschichten? Was wollen Sie damit zeigen?
Ja, also ich will damit natürlich sagen, ich bin selber drin. Ich kann mir das nicht aus Distanz anschauen. Ich muss mich auch mit jedem Satz fragen, ja, wo bin ich da eigentlich gewesen? Und wer bin ich? Wie gehe ich damit um? Und eigentlich ist es auch ein Erzählmodell. Und dabei würde ich sehr, sehr bleiben wollen, dass wir in all diesen Versprengungen, die wir jetzt politisch erleben, das ist für mich nicht der Endpunkt. Ja, ich möchte, dass wir im Osten sozusagen uns nach offen, ins Offene hin erzählen. Es gibt doch auch so viele, gerade auch junge Leute, die sagen, wir nehmen das nicht hin in Sachsen und Thüringen, dass wir eine gesichert rechtsextreme Partei haben, die jetzt hier das Sagen haben will und soll, sondern wir stellen uns auf. Und ich glaube, dieses Aufstellen steckt auch in diesem Erzählen, dass ich sage, ich bin dabei. Ich habe darin eine Geschichte, die ist brüchig. Ich weiß das, dass sie brüchig ist. Aber es ist möglich, sich darin zu verändern.
Man muss ja aber auch feststellen, dass gerade viele Junge auch die autoritären Parteien wählen. Deswegen nochmal die Frage. Sie schreiben ja auch, etwas ist in diesem Anfang, das hängen geblieben ist, was ich nicht ins Neue übersetzte. Was meinen Sie damit? Was ist hängen geblieben? Also man muss ja gucken, wo sind die Ursachen dafür?
Genau. Ganz konkret würde ich schon denken, dass beide Gesellschaften, Ost und West, natürlich eine vollständig verschiedene, also mit 49, die in beiden Staatsgründungen verschiedene politische Geschichte haben, aber eben auch die Gesellschaften wirklich andere Erfahrungen gemacht haben. Und wir sprechen zwar miteinander Deutsch, aber man spürt das ja, dass hinter den Wörtern ganz verschiedene Erfahrungen stecken. Um es konkreter zu machen, allein die Tatsache, dass mit 48 bereits, also noch vor der Gründung der DDR, Sigmund Freud im Osten verfemt war, als dekadent, als bürgerlich dekadent, und man im Grunde ja doch sehr deutlich sehen kann, der Weg der westdeutschen Gesellschaft geht ja über eine Therapeutisierung. Das ist auch ein Schuldabarbeiten gewesen, ja, in den 70er, 80er Jahren. Und das erfasst tatsächlich die Gesellschaft. Ja? Also da wird ja unwahrscheinlich viel aufgestellt. Und das sind alles Wege, die dem Osten versperrt waren, eben durch diese Verfemung des Unbewussten und der Freudschen Theorie und des Fehlens auch der Analyse im Gesellschaften. Es gab es als Inseln, ja, es gab ja Psychotherapeuten, aber es war kein gesellschaftlicher Vorgang, kein öffentlicher Vorgang. Du konntest für die falsche Frage ins Gefängnis kommen. Also damit meine ich, diese lange Zeit der Repression im Osten hat doch mit uns, ja, mit unserem Leben, was ist uns möglich gewesen, geworden, welches Glück konnten wir leben, doch unwahrscheinlich viel zu tun. Und ich finde, wir können doch sagen, dass das war so, das ist unsere Geschichte, es ist doch kein, das ist vielleicht hart, das ist bitter, ja, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr einlösen können, aber es zu verleugnen, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, weil das macht eine Gesellschaft, eben wenn wir in diesem Bann des Nicht-Erzählten bleiben, macht die Gesellschaft ja sehr fragil.
Also Sie meinen, man sollte mehr auf dieses Glück fokussieren und das auch nochmal stärker betonen?
Auf das Glück und das Glück, dass wir diese Revolution gemacht haben, dass wir eine Diktatur hinter uns gelassen haben, aber eben auch gleichzeitig praktisch dem Schmerz diesem Diktaturleid auch einen Ort geben in uns. Wir können es doch nicht überlaufen. Und im Moment, das ist meine Wahrnehmung, wir wollen natürlich im Heute funktionieren. Es ist ja alles fragil und anstrengend und fragmentiert genug. Und es bleibt für das, was wir mitschleppen. Das erlebe ich in den Veranstaltungen, in den Lesungen von so vielen, dass die Binnengeschichte des Ostens nicht gehoben ist. Und die Binnengeschichte des Ostens hat natürlich einerseits, deswegen spreche ich immer auch von Doppeldiktatur, hat natürlich einerseits mit dieser Abwehr der Negatividentität Auschwitz ganz viel zu tun. Das hat mit dem roten Antifaschismus sehr viel zu tun, ja, mit dieser instrumentellen Gedächtnispolitik. Aber ja, also es hat eben auch mit dieser nicht-therapeutisierten Gesellschaft zu tun. Und das ist ja nicht im Sinne eines Vorwurfs gesagt, sondern wir könnten es uns doch sagen und damit umgehen.
Wie sollten wir denn damit umgehen, diese inneren Turbulenzen aufarbeiten? Wolf Biermann sagt ja zum Beispiel, wir Deutschen haben einen totalitären Familienstammbaum mit einer aufgefropften Demokratie und Hass und Hässlichkeiten werden noch in die zweite und dritte Generation vererbt. Wann verschwinden die Schäden, die eine Diktatur in den Seelen anrichtet?
Wenn es einen Zustand von Gesellschaft gibt, wo das besprechbar ist, wo es Offenheiten dafür gibt. Ich erlebe, dass das, ja, die Jungen, das, die Zahlen kennen wir ja auch, werden jetzt über TikTok und Social Media von der AfD sehr aufgerufen. Aber ich erlebe auch sehr viele Junge, die wirklich nach der Familiengeschichte suchen. Es gibt ja auch Zahlen im Hinblick auf das Bundesarchiv, wo die Stasi-Unterlagen ja jetzt liegen, dass gerade die jungen Generationen auf der Suche nach den Familiengeschichten sind. Sie wollen eine Sortierung, sie wollen eine Ordnung in sich für ihr Leben. Also was bedeutet das, wenn du diese Ordnung, diesen Boden nicht hast? Dass du ja dich also im Grunde auch ein Stück weit mit diesem Nichtwissen blockierst für eine persönliche Entwicklung. Ja.
Aber inwiefern gibt es denn diesen gesellschaftlichen Diskurs, diese Diskussion, die Debatte darüber? Ist es denn wirklich besprechbar? Weil jahrelang herrschte ja eher die Parole, es ist geschafft, wir haben diese Revolution geschafft, freut euch.
Ja, wir waren sehr in dieser Glückserzählung. Ich erinnere mich an die Sätze von Gerhard Schröder. Ja, was wollt ihr denn? Die Einheit ist gemacht. Und auch das würde ich sagen, wir können uns doch sagen, dass wir es uns nicht so schwer vorgestellt haben, dass eben 56 Jahre eine unwahrscheinlich lange Zeit ist, eine wirkliche echte Dauer. Da gehören eben sehr, sehr, sehr viele Millionen Leben rein. Es wird nur nicht gehen, indem wir, und das ist ja im Moment der Prozess, dass wir ein Stück weit das, was schon mal an Aufarbeitung gemacht war, unterlaufen. Also es gibt ja überhaupt kein Referenzsystem, wie gar kein Erzählgerüst. Ja, wer ist hier Opfer, wer ist Täter? So schnell kannst du gar nicht gucken, wie sich das wieder, ja, wie ist diese Umschreibung passieren. Und ich wollte erzählen, sowohl mit der umkämpften Zone als auch jetzt mit dem Fabeland, dass wir ja alle im Osten unter der Decke dieser Diktatur gelebt haben. Erst einmal egal, wie stark man involviert war in das System, aber der Druck, ja, der Diktatur und das Restriktive galt doch für alle. Ja.
Wie haben Sie es denn geschafft, diesen Weg zu gehen, raus aus der Verdrängung?
Ich glaube, die innere Geschichte ist tatsächlich die Familiengeschichte, ist, dass man als Kind spürt, hier stimmt was nicht und hier stimmt was so grundsätzlich nicht und zwar die Art und Weise, wie mit den Kindern umgegangen wurde. Wenn man sich anschaut, praktisch Belastungen in Gesellschaften, egal ob es Nationalsozialismus war oder DDR, eben im Hinblick auf Deutschland, dann sind sozusagen die Widerstandsgeschichten maximal 2%, ja, so in der Gesellschaft. Das heißt, diese Familiengeschichte ist hochgradig exemplarisch. Da muss man nicht eine Doppelbelastung haben, aber es würde ja eine schon reichen. Sie fragen, wie hat man es geschafft? Ich glaube sehr daran, dass wir so innere Seismografien haben. Und es ist ein Plädoyer. Diese Bücher sind auch ein Plädoyer dafür, an das eigene, an dem eigenen festzuhalten und sich dann eben auch entlang diesem Ruf nach dem eigenen zu verhalten. Das ist nicht immer einfach. Ich glaube, wenn Sie mich fragen würden, habe ich an bestimmten Stellen wahnsinnig viel Glück gehabt. Das von außen. Also ich glaube, meine Rettung kam von außen. Ja? Also praktisch die Freude, den anderen kennenzulernen, das andere kennenzulernen. Und deswegen finde ich jetzt alles das, was gerade passiert, ja, immer enger zu werden, immer nationaler, immer völkischer, immer, ja, so, das ist komplett der falsche Weg. Ich bin davon absolut überzeugt. Was kann man denn machen in so einer hochverstrittenen Gesellschaft? ich würde sagen, es geht nichts anderes, als sich zu begegnen.
Sich begegnen, sagen Sie. Sie hatten ja auch einen intensiven Austausch mit Ihrem Professor in Darmstadt, haben zusammen Seminare gemacht. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch auch, wir verstanden uns nicht, als hockten wir auf verschiedenen Planeten und redeten die ganze Zeit vom Mond.
Ja, also es geht um Gernot Böhme, Professor für Philosophie. Ich habe von ihm unwahrscheinlich viel gelernt. Aber es war natürlich auch dieser Habitus des westdeutschen Philosophen oder Intellektuellen, dem sozusagen die Glücksnummer eingeschrieben war. Ja? Also das gelingende Leben. Und ich glaube, dass wir da viel tastender, suchender als Ostdeutsche sind. Hält das wirklich? Sind die Sätze richtig? Sind es die richtigen Worte? Also ich habe ihn sehr intensiv wahrgenommen, aber ich konnte so meine innere Distanz nicht auflösen zu ihm. Es blieb mir fremd, die Art sozusagen sich zu inszenieren auch.
Also haben die Westdeutschen auch hinter einer Mauer gelebt?
Die Westdeutschen haben genauso hinter einer Mauer gelebt und man sieht es ja jetzt, ja. Die beiden Parteien, die jetzt gewonnen haben nach den Landtagswahlen, AfD und BSW, sind ja nachgerade Ostparteien. So verstehen sie sich ja auch. Und sie verstehen sich auch als Parteien, die jetzt sich gegenüber dem Westen aufstellen.
Es ist ja durchaus mit westdeutschen Führungsfiguren.
Ja, das ist ja verrückt. Ja? Also, dass praktisch der Osten das politische Experimentierfeld geworden ist und es Westdeutsche sind, die praktisch sich dieses Experimentierfeld organisiert haben. Und jetzt ist es doch ein ziemliches Mauergeschäft wieder. Ja? Wir haben ja gedacht, wir haben das ein Stück weit überwunden, dieses Spaltungssyndrom. Und jetzt sind wir da in einem neuen, ja, einem neuen Feld. Und die politische Krawalllage, die wir haben, werden wir nur handeln können über eine kreative Kooperation zwischen Ost und West. Alles andere sieht nach Umschmeißen des politischen Tisches aus.
Wie könnte das denn aussehen? Wo ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält?
Na, ich dächte, es ist ja der Versuch von Fabelland auch nochmal zu sagen, wir haben uns da ganz schön eingegruft als Ostdeutsche in diese Opferlegende. Die ist auch strategisch ordentlich aufgebaut worden, sage ich ja zunächst, bis 2015 vor allen Dingen im Sinne einer Kümmerfunktion von Seiten der Linken. Ab 2015 kapert die Rechte dieses Binnenkollektiv und ich dächte, es geht schon darum, sich von diesem Bann aus dem Bann der Geschichte auszutreten und vor allen Dingen diese massiven Ressentiments abzubauen, die uns ja nur ausstoppen. Wo soll das enden? Ja? Ich war vor 3 Tagen in Schwerin, schöner geht's nicht. Ich bin in Plauen, in Pirna, schöner geht's nicht. Ja? Also wir müssen doch irgendwie mal schauen, dass wir auch in diesen Impuls kommen. Also was kann ich denn eigentlich für dich tun? Ja? Also und nicht immer, das ist hier meins und ich mauere mich ein. Das kann nicht die Lösung sein. Und ich glaube, wir haben, weil Sie fragen, es gibt doch ein politisches Modell im Moment. Und da würde ich nach Amerika schauen. Also die Demokraten finde ich schon, das ist auch nicht, ist ja klar, nicht das gelobte Land. Die haben doch auch geharnischte Konflikte. Aber eine Kamala Harris steht da und sagt, wir gehen nicht zurück. Und da wäre ich doch sehr dafür, dass wir Ostdeutschen sagen, wir gehen nicht hinter 89 zurück. Wir verteidigen dieses Glück, das wir uns erkämpft haben. Und jetzt müssen wir miteinander, das braucht eine Neukontur, das braucht eine Neusortierung. Ich habe auch nicht die Lösung 1 bis 10, aber ich halte viel davon, dass wir uns sagen, es ist möglich.
Können die Deutschen ihr Glück auch verspielen?
Das ist ein bisschen die Fluchtlinie in diesem Buch. Das frage ich ja wirklich auch. Wir können es verspielen. Es ist nicht entschieden, aber es ist auch nicht entschieden, dass wir es uns aus der Hand nehmen lassen. Und das braucht jetzt allen unseren Esprit, unsere Wachheit. Und ich glaube daran, dass wir ganz fest daran, dass wir nicht so blöd sind und uns ja von diesen Rechts-Links-Populisten so einmeiern lassen.
Raus aus dem Spaltungsmodus hin zur Kooperation. Das sagt die Autorin Ines Geipel Ich sprach mit ihr über ihr neues Buch Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Vielen Dank, Frau Geibel, dass Sie da waren.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ebert.
Am Mikrofon verabschiedet sich Jana Ebert.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.